SR Info. Bilanz am Mittag.
In einer halben Stunde startet die Debatte zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Letzte Informationen direkt aus dem Bundestag kriegen wir gleich von unserer Korrespondentin. Außerdem schauen wir heute Mittag auf die Tarifverhandlungen bei Volkswagen und auf die Notschleusungen, die auf der Mosel jetzt begonnen haben. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Zum sechsten Mal in 75 Jahren deutscher Nachkriegsdemokratie im Bundestag wird dort heute die Vertrauensfrage gestellt werden. Sie ist das Mittel, das das Grundgesetz dem Bundeskanzler in die Hand gibt, um entweder die eigenen Reihen hinter sich zu schließen oder zu Neuwahlen zu kommen. Heute ist das Ziel klar und ja auch bereits terminiert: Neuwahlen am 23. Februar. In einer halben Stunde will Bundeskanzler Scholz das Wort ergreifen. Und im Bundestag sind wir jetzt live verbunden mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke. Frau Engelke, die letzte Vertrauensfrage, die hat es vor fast 20 Jahren gegeben. Gestellt hatte sie damals Gerhard Schröder. Das ist also auch für die Abgeordneten heute wirklich kein normaler Tag. Und bei Neuwahlen geht es ja auch um ihre Mandate. Spürt man das heute im Parlament?
Ja, das merkt man ganz deutlich, dass das heute kein normaler Tag ist. Die Leute sind hier etwas schicker angezogen als sonst. Und auch üblicherweise haben wir ja sonst nicht montags Fraktionssitzungen. Wir, Sie und ich, wir sprechen gerade von der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag aus. Da kann man runtergucken in den Plenarsaal, wo gleich um eins alles losgeht. Aber man hat das auch gesehen, die Abgeordneten machen zum Teil Selfies und auch Videos für Social Media, um dann halt zu posten, dass sie an diesem historischen Tag hier im Bundestag sind.
Und wie wird das alles dann genau ablaufen in einer guten halben Stunde?
Also es wird so sein, dass der Bundeskanzler etwa 20, 25 Minuten sprechen wird, um zu erklären, warum er die Vertrauensfrage stellt. Das ist ja eine der wenigen Abstimmungen, die der Bundeskanzler verlieren möchte. Er möchte ja nicht das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Das ist ja die Voraussetzung dafür, Sie hatten das gesagt, dass es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen kann. Und nachdem der Bundeskanzler gesprochen hat, ist eine zweistündige Aussprache geplant. Und dort werden wir unter anderem die diversen Kanzlerkandidaten auch hören, zum Beispiel den Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz oder auch den grünen Spitzenkandidaten Robert Habeck. Christian Lindner von der FDP wird auch ans Rednerpult treten und auch Alice Weidel von der AfD.
Weiß man denn, wie abgestimmt werden wird? Also vor allem, welche Fraktionen am Ende wie abstimmen?
Im Großen und Ganzen wissen wir das. Also die SPD hat angekündigt, dass sie mit ihren 207 Abgeordneten dem Bundeskanzler das Vertrauen aussprechen wird. Sie ist aber auch die einzige Fraktion, die das tut. Und das ist sozusagen auch in Ordnung, weil die Mehrheit, die der Bundeskanzler nicht reißen darf, sind 367 Stimmen. 207 Stimmen also von der SPD, die wird er bekommen. Die Grünen, die ja der noch Koalitionspartner sind, die haben gesagt, sie werden sich enthalten, damit er mit der Misstrauensfrage ja letztendlich nichts schief geht. Und es ist klar, dass die FDP, die Union und auch die AfD gegen Olaf Scholz stimmen werden, ihm also nicht das Vertrauen aussprechen werden. Es gibt wohl bei der AfD drei Abgeordnete, die für Olaf Scholz stimmen werden, aber die Mehrheit der Fraktion wird auch dagegen stimmen.
Man kann also davon ausgehen, dass Scholz das Vertrauen wunschgemäß nicht erhalten wird. Wie geht's danach weiter?
Der Bundeskanzler wird dann am Nachmittag, wir rechnen so mit dem Ergebnis der Vertrauensabstimmung gegen 16 Uhr, 16:30 Uhr, dann wird der Bundeskanzler zum Bundespräsidenten fahren ins Schloss Bellevue und wird dort die Auflösung des Bundestags beantragen und auch die Neuwahl. Und dann hat der Bundespräsident 21 Tage Zeit, um sich mit dieser Frage zu befassen. Wir vermuten, dass so um die Weihnachtsfeiertage nach Weihnachten irgendwann der Bundespräsident sich dazu äußern wird. Und wenn er sagt, ja, ich gebe dieser verlorenen Vertrauensfrage statt und Neuwahlen anberaumt, dann müssen die innerhalb 60 Tagen passieren. Und wir haben ja auch schon ein Datum, das ist ja der 23. Februar 2025.
Das ist ja alles ein ziemlich kompliziertes Verfahren, um zu Neuwahlen zu kommen, auch wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, auch in Europa. Warum ist das so kompliziert?
Bei uns ist es so kompliziert, weil das unsere Lehre aus der Weimarer Republik ist, die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen. Es ist so, dass in 14 Jahren da 9 Wahlen stattgefunden haben und auch der Reichstag damals das Recht hatte, sich selbst aufzulösen. Und das hat zu Instabilität geführt und deswegen haben die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes dieses komplizierte Verfahren ausgedacht, weil es darum geht, immer stabile Verhältnisse in Deutschland, in der Bundesrepublik zu bewahren. Und das heißt also, wir haben, auch wenn wir jetzt gerade so eine Lage haben wie eine Bundesregierung ohne Mehrheit, wir haben in dem Sinne immer stabile Verhältnisse, weil wir einen Bundestag haben, der funktioniert. Und der Bundestag ist so lange arbeitsfähig, bis ein neuer Bundestag gewählt wird.
Die Debatte zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers beginnt in wenigen Minuten im Bundestag. Informationen live aus dem Parlament waren das von Anna Engelke. Vielen Dank dafür. Ja, und für die Neuwahlen, die dann aller Wahrscheinlichkeit nach am 23. Februar anstehen, laufen die Vorbereitungen ja längst auf vollen Touren. In den Parteien werden fleißig Kandidaten nominiert und Programme geschrieben. 2 von diesen Programmen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio bereits vor, nämlich die von CDU, CSU und SPD. Uwe Jahn hat diese Entwürfe miteinander verglichen.
Die Wahlprogramme der CDU-CSU auf der einen und der SPD auf der anderen Seite setzen sehr verschiedene Schwerpunkte. Beginnen wir mit der Union. Die Überschrift lautet Politikwechsel für Deutschland. Schwerpunkt Wirtschaft, sagt CDU-Chef Friedrich Merz im Bericht aus Berlin.
Unser Programm ist ein Programm für einen Politikwechsel in der Wirtschaftspolitik. Und dieser Politikwechsel heißt Wachstum und Beschäftigung.
Das will die Union erreichen, indem sie Unternehmen steuerlich entlastet, die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz nach oben verschiebt, den Solidaritätszuschlag, den ohnehin nur noch Gutverdiener bezahlen, abschafft. Außerdem soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt werden. Woher das Geld dafür kommen soll, erklärt Friedrich Merz so.
Wir weisen darauf hin, dass allein 1% Wachstum, und das ist die Untergrenze dessen, was wir erreichen müssen, 10 Milliarden Euro höhere Staatseinnahmen bedeuten. Wir weisen darauf hin, dass wir mit fast 50 Milliarden explodierende Kosten im Bürgergeld haben. Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen.
Und dann geht es Merz noch um eine klare Begrenzung der Migration. Das heißt auch Zurückweisungen an den Grenzen. Die SPD überschreibt ihr Wahlprogramm mit, worauf es jetzt ankommt. Und das sind nach Meinung der Sozialdemokraten vor allem soziale Entlastungen, erklärt ebenfalls im Bericht aus Berlin Parteichef Lars Klingbeil.
Wir wollen die Beschäftigten stärken. Da gibt es fast gar keine Vorschläge im Programm auch der Union. Also da gibt es große Differenzen.
Die SPD jedenfalls will den Mindestlohn auf 15 Euro anheben, den Eigenanteil bei der stationären Pflege auf 1.000 Euro deckeln, das Rentenniveau stabilisieren und die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken. Wie das finanziert werden soll, sagt Klingbeil auch.
Schuldenbremse reformieren, Deutschlandfonds auf den Weg bringen und wir gehen ran an die hohen Vermögen und die hohen Einkommen in diesem Land. Dieses Land muss wieder zusammenkommen und dafür müssen Menschen, die viel Geld haben und die viel Geld verdienen, auch ihren Beitrag leisten.
Der Deutschlandfonds, von dem Klingbeil hier spricht, soll ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro sein, um beispielsweise Brücken, Straßen und Schienen zu bauen. Fazit: Union und SPD arbeiten ihre Unterschiede heraus. Das macht den Wählerinnen und Wählern vielleicht die Entscheidung leichter. Nur da voraussichtlich keine Partei allein regieren kann, ist schwer zu sagen, wie viel von diesen Programmen nach einer Regierungsbildung noch übrig bleibt.
Es ist schon die 5. Runde der laufenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen. Und weil Europas größter Autobauer das wichtigste Unternehmen in der wichtigsten Branche Deutschlands ist, gehen jetzt wieder viele Blicke nach Wolfsburg. Volkswagen will Milliarden einsparen und droht mit Lohnkürzungen und Werksschließungen. Die Gewerkschaften hatten Sparvorschläge gemacht, die dem Management aber nicht zugesagt haben. Beide Seiten gehen für diese Runde von einem Verhandlungsmarathon aus, der sich tagelang hinziehen könnte. Vom Auftakt vor gut 1,5 Stunden berichtet Torben Hildebrand.
Mehrere Dutzend Gewerkschafter haben die Verhandlungsteilnehmer vor dem Tagungshotel begrüßt mit Pfiffen, bengalischen Feuern und Sprechchören. Die IG Metaller standen klitschnass im Sprühregen. Das war ein Bild mit Symbolkraft. Sie haben Angst, im Regen stehen gelassen zu werden. VW und die Gewerkschaft beide fordern, dass sich die Gegenseite jetzt in der fünften Verhandlungsrunde bewegt. VW-Verhandlungsführer Maiswinkel hat wörtlich gesagt, wir liegen bei zentralen Themen noch weit auseinander. Es besteht akuter Handlungsbedarf, wir dürfen keine Zeit mehr verstreichen lassen. Der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger, hat erneut klargemacht, für die Beschäftigten ist eine Einigung nur möglich, wenn VW von Werksschließungen und Massenentlassungen abrückt. Ziel sei es, so Gröger, vor Weihnachten Klarheit für die Beschäftigten und ihre Familien zu haben. VW muss Milliarden einsparen, denn Volkswagen verkauft zu wenig Autos. Die Werke in Deutschland sind ziemlich teuer, aber nicht ausgelastet. Und außerdem kommt die E-Mobilität nicht wie erhofft in Gang. Und dazu kommt, dass das China-Geschäft nicht mehr so läuft wie früher.
Torben Hildebrand über die Tarifverhandlungen bei Volkswagen. Wenn ich Deutsche Bahn sage, dann denken Sie natürlich automatisch an ICEs mit 300 Kilometern pro Stunde und klimaschonende Mobilität. Nein? Naja, vielleicht doch eher an Verspätungen oder Züge, die gar nicht erst kommen. Ehrlicherweise muss man aber sagen, das System Bahn ist komplex und Besserung in Sicht. Gerade gestern ist mit der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt ja eine grundsanierte Strecke wieder in Betrieb gegangen. Und vielleicht könnte es auch sonst etwas schneller gehen mit mehr Pünktlichkeit. Das legen zumindest aktuelle Forschungen aus Wien nahe, wie Florian Zinner angesichts neuer europaweiter Zahlen berichtet.
Im Gesamtranking solides Mittelfeld und damit wahrscheinlich besser als die gefühlte Wahrheit der bahnreisenden Deutschen. Das ist das Ergebnis einer europaweiten Erhebung zum Zustand der Fernverkehrsbahnen und zeigt, an der Deutschen Bahn ist zumindest nicht alles schlecht. In Sachen Zuverlässigkeit landet sie aber auf einem verdienten vorletzten Platz. Und auch bei den österreichischen Nachbarinnen und Nachbarn läuft nicht alles rosig. Auch bei den ÖBB ist die Pünktlichkeit allenfalls durchschnittlich.
Diese Bahnsysteme haben sich in den letzten 20 Jahren in Europa stark verändert.
Das sagt Stefan Turner vom Complexity Science Hub, einer österreichischen Forschungseinrichtung für Komplexitätsfragen. Dort werden Systeme erforscht, die durch viele Einzelbausteine zusammenhängen und eben sehr komplex sind, so wie das System Eisenbahn und damit das der Verspätungen. Um herauszufinden, woran es liegt, könnte man das Bahnsystem eines Landes komplett simulieren.
Also, dass man so wie eine Spielzeugeisenbahn im Keller ein nationales Bahnsystem im Computermodell nachbaut.
Und zwar mit allen Faktoren, von der Personalsituation bis zur Weichenstellung. Hier ein passendes Modell zu entwickeln, wäre mit einem immensen Rechenaufwand verbunden. Passend zur Erhebung um den Zustand der europäischen Bahnen haben Turner und Team jetzt aber eine Variante vorgelegt, mit der sich die Ursachen für Verspätungen viel effizienter finden lassen als bisher. Der Trick? Das Modell basiert nicht auf dem Netzwerk des gesamten Bahnbetriebs, sondern beschränkt sich auf die Frage, wie verspätete Züge in einem Netz miteinander verbandelt sind.
Man findet diese Züge relativ leicht, die größten Verspätungen in einer Folgewirkung erzeugen. Die nennen wir Influencer-Züge, weil sie die anderen Züge anstecken mit ihrer Verspätung.
Diese Influencer-Züge sind also im Grunde Dominosteine, die eine ganze Reihe weiterer Dominosteine umkippen lassen. Dabei zeigte sich, die Züge kurz vor und während der ersten Rush-Hour sind dabei besonders kritisch. Der Vorteil an der Netzwerksimulation der Komplexitätsforschenden in Wien ist, dass sie relativ schnell sehen können, was passiert, wenn man das System ändert, also etwa einzelne Züge hinzugibt.
Wir haben für Österreich errechnet, dass wenn wir 37 neue Züge dazugeben würden ins System, dann können wir damit rechnen, dass die Verspätungen bis zu 40% reduziert werden.
Angesichts von tausenden Zügen am Tag ist es eine Quote, die sich sehen lassen kann. Die ÖBB wollten sich zum Resultat vorerst nicht äußern. In einem schriftlichen Statement heißt es aber, mit dem Modell hätte man ein zusätzliches Werkzeug, um das Pünktlichkeitsziel zu erreichen.
Kostet natürlich, bedeutet wahrscheinlich sehr großen Aufwand, aber das Potenzial ist riesig.
Das effiziente Modell aus Wien lässt sich im Übrigen auch weitestgehend problemlos auf ein viel größeres Netzwerk anwenden, nämlich das der Deutschen Bahn. Auch um die Tabellenposition im europäischen Bahnranking ein bisschen zu bereinigen. Oder vielleicht die der portugiesischen Eisenbahn. Die schneidet hinsichtlich Verlässlichkeit nämlich noch schlechter ab.
Dillinger und Saarstahl wollen nun direkt helfen, wenn es um die Schleusenreparatur auf der Mosel geht. Als ausgewiesene Stahlexperten vielleicht eine gute Idee. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn hat dem SR auf Anfrage jedenfalls bestätigt, dass man dieses Angebot gerne annehme. Bei dem Unfall war vor etwa einer Woche ja ein mit Schrott beladenes Schiff nahezu ungebremst in die Schleusentore gefahren. Die Reparatur soll voraussichtlich bis Ende März dauern. Mehr als 70 Schiffe warten im Moment darauf, Richtung Rhein fahren zu können. Um diese Schiffe dann nun doch irgendwie hinzubringen, sind am Wochenende Notschleusungen geprobt worden. Ein provisorisches Tor soll dabei die zerstörten Tore ersetzen. Heute Vormittag wurde es nun ernst und Katrin Freisberg sagt uns, wie es geklappt hat mit der Notschleusung.
Die erste Notschleusung hat gut funktioniert. Gegen 8:30 ist das erste Schiff, die Alegria, in die Kammer reingefahren. Und gegen 10:30 ist der Frachter aus der Kammer wieder rausgefahren in Richtung Rhein. Da lief wirklich alles nach Plan. Und dementsprechend erleichtert war auch der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn, Albert Schöpflin.
Das war ein richtig gutes Gefühl, weil das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind vorsichtig optimistisch, dass es jetzt auch so weitergeht.
Ein zweites Schiff, ein leerer Tanker, liegt schon vor der Schleuse und wartet darauf, in die Kammer reinfahren zu können.
Also ein erster Erfolg bei der Notschleusung, die aber sehr aufwendig ist.
Aufwendig ist so ein Durchgang auf jeden Fall. Ein Kran muss ja zuerst mehrere Stahlbalken aufeinander stapeln, die das demolierte Schleusentor ersetzen. Dann läuft die Kammer voll, dann kann das Schiff reinfahren, dann wird hinten das intakte Tor geschlossen. Und der Druck in der Kammer sorgt dann dafür, dass das Wasser durch einen schmalen Schlitz zwischen den Stahlbalken rausfließt und sich der Pegel senkt. Dann muss der Kran die Stahlbalken wieder Stück für Stück rausheben und am Schluss kann das Schiff rausfahren. Das dauert mehrere Stunden. Mit einem intakten Schleusentor dauert das gerade mal 20 bis 30 Minuten.
Also aufwendig und zeitraubend. Und wo improvisiert wird, kann ja auch eher mal was schiefgehen.
Schiefgehen kann schon etwas, zum Beispiel, dass der Kran die Stahlbalken nicht exakt aufeinander setzt und dann passt es nicht, dann muss er sie wieder rausheben. Dadurch würde sich so ein Schleusengang schon erheblich verzögern. Ja und klar, hier sind Taucher in Aktion, schwere Schiffe und großes Gerät. Ich denke, da besteht immer ein Risiko, dass etwas schiefgehen kann. Ich habe aber den Eindruck, bislang läuft alles gut. Hier sind Profis am Werk und die haben das Ganze gut im Griff.
Katrin Freisberg mit Informationen zu den Notschleusungen auf der Mosel, die heute Vormittag erfolgreich begonnen haben. Gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da hören wir gleich, wie die EU-Staaten mit den neuen Machthabern in Syrien umgehen wollen. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Frederik Klaus.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt zum Ende des Jahres trüb. Nach einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts rechnet eine große Mehrheit der Unternehmen nicht damit, dass sich ihre geschäftliche Lage im kommenden Jahr verbessert. Rund 56% gehen demnach von einer gleichbleibenden Situation aus. Mehr als 30% erwarten sogar eine Verschlechterung. Besonders pessimistisch sind laut der Umfrage die Baubranche, der Einzelhandel und Industriebetriebe. Griechenland hat seine Verteidigungsausgaben für das kommende Jahr fast verdoppelt. Im neuen Haushalt steigt der Wehretat von 3,6 Milliarden Euro auf 6,1 Milliarden Euro. Das sind etwa 3% des griechischen Bruttoinlandsprodukts und deutlich mehr als in den meisten anderen EU-Ländern. Mit dem Geld soll vor allem moderne Ausrüstung angeschafft werden, etwa Drohnensysteme. Hintergrund ist der russische Angriff auf die Ukraine und die andauernden Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Junge Menschen in Europa fühlen sich oft einsam. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach kennen rund 57% der Europäer zwischen 18 und 35 Jahren das Gefühl der Einsamkeit. Viele beschreiben sich sogar als stark einsam. Betroffen sind vor allem junge Menschen in Frankreich. In Deutschland liegt der Wert unter dem EU-Schnitt. Am wenigsten klagen junge Menschen in den Niederlanden über Einsamkeit. Der Studie zufolge sind Menschen mit niedrigem Bildungsstand stärker betroffen, auch weil sie weniger Geld haben, um am sozialen Leben teilzunehmen. In Saar Louis soll künftig eine City-Managerin alle Akteure in der Innenstadt miteinander vernetzen. Oberbürgermeister Speicher sagte, Ziel sei die Stärkung des Einzelhandels. Mit dem City-Management wolle die Stadtverwaltung Präsenz zeigen und die Stadt aktiv mitgestalten. Die neue Stelle wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zur Hälfte vom Land finanziert. Außerdem soll ein professionelles Leerstandsmanagement eingeführt und gefördert werden. Der Entsorgungsverband Saar übernimmt ab dem 1. Januar die Müllabfuhr in Mettlach und Wattgassen. Wie der EVS mitteilte, erhalten die Bürgerinnen und Bürger ab Mitte Februar dann auch ihre Gebührenbescheide vom Entsorgungsverband. Außerdem können sich eventuell auch die Abfuhrtage für einzelne Adressen ändern. Weitere Neuerungen sind nach EVS-Angaben nicht geplant.
SR Info.
Die Umgestaltung der Machtverhältnisse im Nahen Osten, von denen Israels Premier Netanyahu spricht, die geht weiter. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat Israel seine massiven Bombardierungen in Syrien auch vergangene Nacht fortgesetzt. Die Angriffe seien so schwer gewesen wie seit mehr als 10 Jahren nicht. Ziele waren demnach Hauptquartiere von militärischen Einheiten und Lagerhäuser für Flugabwehrraketen. Israels Armee selbst erklärte, bis zu 80% der militärischen Kapazitäten Syriens zerstört zu haben. In Brüssel geht es heute beim Außenministertreffen derweil um die Frage, wie die Europäische Union zu einer Stabilisierung Syriens beitragen kann. Die Außenbeauftragte Kallas hat angekündigt, Kontakt mit den nun herrschenden Islamisten aufnehmen zu wollen. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Europas neue Chefdiplomatin hatte lange überlegt. Kaja Kallas hat zwar viel Regierungserfahrung, sie war Ministerpräsidentin von Estland, aber trotzdem, die Entscheidung, ob die Europäer nun Kontakt aufnehmen sollen zu den neuen Machthabern in Syrien, diese Entscheidung fiel ihr nicht leicht. Am Morgen gab sie die Entscheidung bekannt.
I've also tasked a European top diplomat in Syria to go to Damascus.
Ich habe einen europäischen Top-Diplomaten für die Region beauftragt, nach Damaskus zu reisen und Kontakt zu der neuen islamistischen Regierung aufzunehmen. Wie man dann zusammenarbeitet, wird mit Europas Außenministern besprochen. Der Mann, der jetzt mit der islamistischen HTS Gespräche aufnehmen soll, ist ein deutscher Diplomat, Michael Ohnmacht. Er ist Nahostexperte und leitete vorher die deutsche Botschaft in Libyen. Mit den Islamisten sprechen, diese Entscheidung hätte früher kommen können, sagten Kritiker, aber den Vorwurf wies die neue Chefdiplomatin Kaja Kallas am Morgen zurück.
I think in terms of European Union usually functioning, we have been quite fast.
Für EU-Verhältnisse sei das doch schon ziemlich schnell gegangen. Kaja Kallas ging es auch darum, sich mit anderen Ländern abzusprechen, mit den USA und den arabischen Nachbarn Syriens. Es sei wichtig, betonte Kallas, dass die regionalen Akteure und die internationalen Akteure zusammenarbeiten, damit Syrien eine stabile, friedvolle und kompromissorientierte Regierung bekommt. Bisher stuft die Europäische Union die islamistische HTS, die Assad gestürzt hatte, noch als Terrorgruppe ein. Außerdem gelten auch noch die scharfen Wirtschaftssanktionen gegen das Regime. Müssten die nicht aber längst aufgehoben werden? Die Frage liegt auf dem Tisch, damit sich das Leben der Menschen in Syrien verbessert, damit sie besser mit Lebensmitteln, Strom und Benzin versorgt sind. Das sei viel zu früh, protestierte der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel.
Aber man soll nicht vergessen, sie sind frühere Terroristen. Die sind von Al-Qaida abgetrennt und sind keine Engel. Ne?
Auch Frankreichs Außenminister Barrot rief die Islamisten in Damaskus auf, die Minderheiten im Land zu schützen, Kurden und Christen zum Beispiel. Außerdem müsse die neue Regierung auch dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen geschützt werden als Teil der Menschenrechte.
Helga Schmidt hat berichtet. Der tropische Wirbelsturm Chido bedroht weiterhin den Südosten Afrikas. Heute Morgen befand er sich über Malawi. Auf der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Mayotte läuft derweil die Suche nach Überlebenden. Hier hatte Chido am Samstag gewütet. Mayotte liegt im Indischen Ozean, etwa zwischen der Küste des südostafrikanischen Landes Mosambik und dem Inselstaat Madagaskar. Der Zyklon fegte mit einer Geschwindigkeit von mehr als 220 Kilometern pro Stunde über Mayotte hinweg. Karin Wehrheim.
Auch am zweiten Tag nach dem Zyklon sind gesicherte Informationen spärlich. Bilder im französischen Fernsehen und in den sozialen Medien zeigen, dass kaum etwas übrig ist von den Blechhütten auf Mayotte. Überlebende und erste Hilfskräfte, die am Sonntag von der ebenfalls zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion eingeflogen worden sind, suchen in den Trümmern nach Verletzten und Toten. Natascha Samsam steht verzweifelt in den Resten ihres Hauses allein. In France Télévision sagt sie:
J'ai deux enfants ici. J'ai pu me sauver, mais là...
Ich habe zwei Kinder hier. Ich konnte mich retten. Das hat mich traumatisiert, wirklich traumatisiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kann nichts sagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das östlich von Mayotte gelegene La Réunion plant eigenen Angaben zufolge eine Luft- und Seebrücke. Heute wird Frankreichs geschäftsführender Innenminister Bruno Retailleau mit weiteren Einsatzkräften auf Mayotte erwartet. Am Sonntag sagte der Präfekt von Mayotte, François-Xavier Bieuville, im Lokalsender Mayotte Premier, Chido sei der zerstörerischste Wirbelsturm seit 1934. Er glaubt, dass die Zahl der Toten viel höher sein wird als die bisher bekannten 14. Ich denke, es wird sicherlich mehrere hundert geben. Vielleicht nähern wir uns sogar den 1000 oder mehreren 1000. Es ist sehr schwierig, Bilanz zu ziehen, aber ich denke, es wird eine sehr schlimme Bilanz sein. Den Behörden zufolge sind etwa 100.000 Behausungen in den Armenvierteln auf Mayotte einfachste Blechhütten. Die Abgeordnete Estelle Youssoufa erklärte gegenüber dem Lokalsender, es sei sicher, dass es sich bei den Slums um ein Massengrab unter freiem Himmel handle. Die meisten dieser Familien hätten sich trotz Bitten der Behörden geweigert, Schutz zu suchen. Insgesamt leben etwa 310.000 Menschen auf Mayotte zwischen Madagaskar und dem südostafrikanischen Festland von Mosambik. Auch in Mosambik richtete der tropische Wirbelsturm schwere Schäden an. In der Provinz Cabo Delgado zerstörte er nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF Häuser, Schulen und Krankenhäuser. Todesopfer sind bisher aber nicht bekannt. Chido zieht mittlerweile über Malawi nach Simbabwe. Der Wetterdienst Simbabwes MSD geht allerdings davon aus, dass sich der Zyklon abschwächt. Nach Angaben der Vereinten Nationen bedroht Chido insgesamt fast 2,7 Millionen Menschen. Im vergangenen Jahr hatte der tropische Wirbelsturm Freddy mehr als einen Monat lang über Südostafrika gewütet. Mehr als 180 Menschen starben.
Schauen wir auf das derzeit glücklicherweise harmlose Wetter im Saarland. Heute bleibt es den ganzen Tag bedeckt. Gelegentlich fallen ein paar Tropfen oder es nieselt. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 9 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt, zuweilen nieselt es. Temperaturen gehen zurück auf 7 bis 5 Grad. Auch am morgigen Dienstag bleibt es meist bedeckt oder neblig trüb, weitgehend trocken, Höchstwerte 6 bis 9 Grad und auch am Mittwoch stark bewölkt, etwas Regen, 8 bis 11 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend. Bis dann.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Nach dem Zusammenbruch der Assad-Herrschaft in Syrien richten Kommentare ihren Blick auch auf andere undemokratische Regierungen. La Stampa aus Italien schreibt dem Westen gute Chancen im Wettkampf mit Autokratien zu. Im Westen leiden wir allzu oft unter Neid auf Diktatoren. Wir haben Angst vor der Macht und Entschlossenheit moderner Autokratien wie Russland und China. Der Dezember war ein schrecklicher Monat für Diktatoren. Das bedeutet nicht, dass der Westen gesiegt hat. Es bedeutet, dass unsere Chancen, mit den Autokraten zu konkurrieren, besser sind als unsere traurige Form der Selbstgeißelung. Und Hospodářské noviny aus Tschechien fragt sich, welche Konsequenzen der Fall des syrischen Diktators für den Iran haben könnte. Die jahrzehntelang vom Iran aufgebaute sogenannte Achse des Widerstands zerfällt. Teherans Strategie war es, befreundete Milizen im Ausland aufzubauen, mittels derer man Israel und die amerikanischen Interessen angreifen konnte. Doch der Krieg mit dem jüdischen Staat hat die Kräfte des libanesischen Iran-Verbündeten, der Hisbollah-Bewegung, aufgezehrt. Und nun ist in Syrien der Assad-Clan gestürzt, der sich auf den Iran verlassen hatte. Doch auch im Iran selbst brodelt die Unzufriedenheit schon seit Jahren. Der Sturz von Assad ist sicherlich eine Inspiration für alle freiheitlich denkenden Iraner, von denen es im Land mehr gibt, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Themenwechsel. NATO-Generalsekretär Rutte hat unlängst höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten des Bündnisses gefordert. Auch die Zeitung De Volkskrant aus den Niederlanden meint, Europa müsse mehr für die Verteidigung tun. Die Zielvorgabe von 2% des Bruttoinlandsprodukts, die im Übrigen längst nicht von allen NATO-Staaten erfüllt wird, ist inzwischen mehr als unzureichend. Die Rede ist von 2,5 bis 3%. Mark Rutte hat recht, wenn er sagt, dass Handlungsbedarf besteht, weil sich die Sicherheitslage in Europa stark verschlechtert hat. Wenn Europa aber seine Verteidigung in Ordnung bringt, wird es in der Lage sein, Russland und andere Rivalen ausreichend abzuschrecken. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz gibt zu bedenken, schon das 2%-Ziel sei für einige NATO-Länder schwierig. Deutschland schafft es gegenwärtig, dieses Ziel zu erreichen. Das gelingt dem Land aber nur dank einem Sondervermögen, das 2028 aufgebraucht sein dürfte. Allerdings sind auch andere Länder kreativ, wenn es um die Definition von Rüstungsausgaben geht. Eigentlich gibt es 4 Möglichkeiten, um mehr Geld für die Verteidigung aufzutreiben. Die Budgets zu Lasten der Sozialausgaben umschichten, also etwa bei den Renten kürzen. Oder neue Schulden aufnehmen, fiskalische Regeln brechen oder bestehende Geldtöpfe zweckentfremden. Alle Varianten haben ihre Tücken, sind entweder politisch schwer durchzusetzen oder brechen Prinzipien, die man aus gutem Grund geschaffen hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.